Die Presse.
Er hat Macht, Einfluss und Geld. Er ist Milliardär und gilt als ideologischer Strippenzieher hinter der Politik von Donald Trump. Der amerikanische Tech-Unternehmer Peter Thiel investiert längst nicht mehr nur im Silicon Valley. Mittlerweile sind seine Schützlinge keine Tech-CEOs mehr, sondern Regierungsmitglieder. Er träumt nicht mehr nur von einer Liberalisierung der Wirtschaft, sondern von einem neuen politischen System. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Benjamin Stolz, Feuilleton-Redakteur der Presse, spricht mit mir in dieser Folge nicht nur über Thiels Einfluss auf die US-amerikanische Politik, sondern auch über die abstruse Gedankenwelt dahinter. Und darüber, warum aktuell just der nicht sonderlich berühmte Innsbrucker Theologe Wolfgang Pallava als Thiel-Versteher und Erklärer international Bühne bekommt. Hallo Benjamin.
Hallo Christine.
Benjamin, vielleicht kurz vorab. Peter Thiel, man kennt seinen Namen, aber wieso sollte uns interessieren, was er denkt?
Gute Frage, da muss man sich vielleicht den Peter Thiel mal selber anschauen. Also das ist ein 58-jähriger US-amerikanischer Investor, Tech-Unternehmer, Multimilliardär. Und der ist bekannt geworden als Teil der sogenannten PayPal-Mafia. Also das ist eine Unternehmensgruppe, die damals in diesen Online-Dienstleister PayPal investiert haben und heute in Trumps Amerika sehr viel zu sagen haben. Und dazu zählt auch Elon Musk zum Beispiel. Reich geworden ist der Peter Thiel mit sehr geschickten Investments, also zum Beispiel in Facebook ist ein bekanntes, oder auch mit seinem ominösen Sicherheitsunternehmen Palantir, das man vielleicht auch kennt. Ja, wie ist er politisch einzuschätzen? Da ist er etwas widersprüchlich. Also einerseits sieht sich Thiel als klassischen Libertären, also als Verfechter minimaler staatlicher Eingriffe in Wirtschaft oder auch ins individuelle Leben. Er ist ein total scharfer Kritiker gegenüber der staatlichen Bürokratie, gegenüber Steuern und allem, was reguliert wird. Er tritt marktradikal auf, total monopolfreundlich, aber auch, und das wird auch sehr oft thematisiert, total demokratieskeptisch. Ganz bekannt zum Beispiel ist das Zitat von ihm: Ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Das sind so ein paar Dinge, die man über ihn wissen sollte vielleicht.
Mhm. Diese Demokratieskepsis gepaart mit den anderen Dingen, die du beschrieben hast, die machen so ein interessantes Phänomen Thiel aus. Wie zeigt sich sein Einfluss in den USA?
Ganz genau. Für viele Menschen ist Peter Thiel so ein bisschen der Mann hinter dem Rechtsruck in den USA. Und wenn man verstehen will, wie es dazu kam, muss man sich vielleicht auch ein bisschen die Biografie von Thiel anschauen, abseits seiner Unternehmungen. Peter Thiel ist das Kind deutscher Einwanderer. Der ist sogar in Frankfurt geboren und hat dann in Stanford in Kalifornien Jus studiert. Das ist so ein bisschen eine konservativere Elite-Uni im Vergleich zu anderen. Und als er dort studiert hat, fand er sich selbst unter den dortigen Studierenden noch konservativer und hat sich dort erstmals oder so begonnen, sich als sogenannter Contrarian zu positionieren, nämlich als jemand, der gerne die andere Meinung als die vorherrschende irgendwie einnimmt. Und in Stanford hat sich das schon geäußert, als er nämlich die Studierendenzeitung Stanford Review gegründet hat. Das ist so ein anti-wokes Blatt, würde man heutzutage sagen. Und da zu dieser Zeit zeigt sich eigentlich schon ganz gut das politische Bild, das sich aus ihm heraus geprägt hat.
Mittlerweile ist das Interesse an seiner Person auch bei uns groß geworden und einer, dessen Name sich da in so medialen Erklärungsversuchen immer wieder findet, ist ein Österreicher, nämlich Wolfgang Pallava. Wer ist das und was hat er mit Thiel zu tun?
Wolfgang Pallava ist ein Mann, der viele Hüte aufhat. Das ist ein Tiroler Theologieprofessor, genauer gesagt ein emeritierter Professor für christliche Gesellschaftslehre an der Uni Innsbruck. Und der hat eigentlich ganz viele Funktionen inne. Er ist Sonderbeauftragter der OSZE gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. Er ist Präsident der kirchlichen Friedensbewegung Pax Christi. Er ist Buchautor, hat gerade ein sehr interessantes Buch geschrieben, Für den Frieden kämpfen, das kann ich nur empfehlen. Also rein von außen hat Pallava eigentlich sehr wenig zu tun mit einem Peter Thiel. Pahlava sieht sich als religiöser Sozialist, also eigentlich so ein bisschen ein linker Theologe. Thiel ist eben, wie wir schon besprochen haben, ein libertärer Turbokapitalist. Die beiden haben aber eine Gemeinsamkeit und das ist ein akademisches Interesse an einem französischen Philosophen namens René Girard. Und über den, also wirklich über den, weil Girard war nämlich Wolfgang Pahlavas Mentor in seinen akademischen Studien, haben sich Thiel und Pahlava in den 90ern in Stanford kennengelernt.
Also eine inhaltliche Connection der beiden. Jetzt interessiert es mich schon, worum geht's da bei diesem Philosophen René Girard, der offensichtlich so unterschiedliche Gesinnungen dann zu sich anzieht?
Genau, René Girard, das ist ein Philosoph, der eigentlich für ihn nicht so geläufig ist. Er ist schon gestorben, er hat gelebt von 1923 bis 2015 und ist ein französischer Philosoph, der eigentlich zur gleichen Zeit gelebt hat wie Leute wie Michel Foucault oder Deleuze oder so weiter, aber von einer ganz anderen Richtung operiert. René Girard, seine Philosophie kann man im Grunde mit ein paar Begriffen vorsichtig zusammenfassen. Seiner Philosophie zugrunde liegt die sogenannte mimetische Theorie. Das klingt jetzt total kompliziert, soll aber sagen, im Grunde, wir Menschen begehren Dinge, die auch andere begehren. Also wenn man etwas begehrt, dann drückt es immer auch irgendwie das Begehren eines anderen aus, was irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man das vielleicht anhand von einem Objekt oder so denkt. Und René Girard hat sich über diesen Sachverhalt irgendwie Gedanken gemacht und hat irgendwie festgestellt, dass gegenseitiges Begehren oder wenn alle dasselbe begehren, dann kann das zu Gewalt führen, weil alle das Gleiche wollen und darum kämpfen. Und Girard denkt, dass in frühen Religionen, in archaischen Religionen, hat man diese Gewalt mittels Sündenbock wieder beseitigt. Also man hat quasi einen Sündenbock bestimmt und hat ihn dann geopfert und dann war irgendwie der Frieden wiederhergestellt. Jetzt zeigt aber Girard, dass die abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum, Islam, sich über diesen Sündenbock-Mechanismus hinweggesetzt haben, weil sie nämlich Partei für die Opfer ergriffen haben, für die Sündenböcke. Und das macht einfach einen großen Unterschied. Zum Beispiel, dass Jesus in der christlichen Lehre schon als Sohn Gottes auf die Welt kommt und dann geopfert wird und nicht irgendwie zum Sündenbock gemacht wird. Diese Religionen haben aber bekannterweise natürlich die Gewalt in der Welt noch nicht beseitigt. Wie wir wissen, es gibt immer noch sehr viele Kriege und Religionskriege, gerade brandaktuell. Und Girard deckt das Ganze weiter und sieht, dass es da irgendwie auch neue Versuchungen gibt, auch bei den abrahamitischen Religionen, weil nämlich die Solidarität mit den Opfern von Gewalt auch zu neuer Gewalt führen kann. Und damit beschäftigt sich Girard.
Jetzt ist für mich das völlig logisch, dass sich ein Theologe berufen fühlt, sich mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Aber wieso dann Thiel?
Wieso genau sich Thiel das mit ihm beschäftigt, das kann ich nicht genau sagen. Da müsste man vielleicht Gedanken lesen können. Aber im Nachhinein ist es schon ein bisschen spooky, ein bisschen unheimlich, dass Thiel eigentlich schon öfters in Dinge investiert hat, die so ein bisschen dieser mimetischen Theorie entsprechen, diesem Begehren, dem Gegenseitigen. Es gibt so auch eine saloppe Charakterisierung über René Girard, der wird da mal an einer Stelle als der Pate des Likes genannt, wie bei Facebook. Weil so bei Apps wie Facebook oder Instagram geht es ja ganz stark um ein Begehren, um ein Liken, um ein Teilen und diesen Dopaminrausch dadurch.
Thiel ist also interessiert an Theologie, an Philosophie. Das zeigt sich vielleicht auch in seiner kürzlichsten Tätigkeit. Er tourt nämlich mit einer Vortragsreihe nicht nur durch Podcasts oder einschlägige Medien, sondern auch durch Elite-Unis. Der spricht da in Oxford oder Harvard und zwar nicht, wie man vermuten könnte, vielleicht über Investmentstrategien oder über eben Wirtschaftstheorie, sondern tatsächlich über theologische Inhalte.
Also basierend auf den Vorträgen scheint so, als würde sich Thiel recht viel mit dem Ende der Welt beschäftigen und sich überlegen, was da uns schwant. Und es ist ja durchaus ein verständlicher Gedanke bei der aktuellen Weltlage manchmal. Im Zentrum seiner Überlegungen steht die biblische Figur des Antichrist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, keine manche vielleicht ist das aus der Popkultur, aus dem Death Metal oder so, aber wenige wahrscheinlich aus dem Original. Das ist eine Figur aus den Johannesbriefen im Neuen Testament. Bei Thiel da ist es nicht ganz genau, diese Figur, ist der Antichrist eine Figur, die paradoxerweise Frieden und Sicherheit verspricht, in Wahrheit aber so zu einer Art totalitären Weltstaat führt, der alles regulieren will. Also ein Beispiel dafür ist bei Thiel natürlich so etwas wie die EU oder die UNO, aber auch so Personen oder Gruppierungen wie Greta Thunberg zum Beispiel und Fridays for Future, was für uns vielleicht sehr paradox klingt. Der Antichrist führt bei Thiel dann zur genannten Apokalypse, nämlich so eine Art Explosion der Gewalt und verursacht eben durch unkontrollierbares mimetisches Begehren. Dann wären wir wieder bei Girard. Und Thiel überlegt sich jetzt so, wie kann man diese Apokalypse oder das Eintreffen des Antichristen irgendwie verhindern? Und da beruft er sich auf eine politische Theologie von Carl Schmitt. Carl Schmitt, den kennen viele als den NS-Kronjuristen und Nazi-Vordenker. Aber man muss auch sagen, dass sich mit Carl Schmitt zu beschäftigen, heißt das nicht natürlich automatisch, dass man ein Nazi ist. Das machen Menschen verschiedenster politischer Richtungen und versuchen da Dinge daraus zu gewinnen. Die politische Theologie von Carl Schmitt, auf die er sich da bezieht, ist etwas, was wieder in der Bibel vorkommt, nämlich in dem zweiten Brief an die Thessalonicher, da gibt es die Figur des Aufhalters, des Katechon. Diese Figur hat laut Thiel und anderen eben die Chance, den Antichristen aufzuhalten.
Jetzt lasse ich mich einfach mal ein auf die Gedankenwelt von Thiel. Ist er der Katechon?
Das kann ich nicht genau sagen. Vielleicht sieht er sich als solchen, aber er ist ja auch seit einigen Jahren politisch sehr umtriebig und so obskur wie seine Investments manchmal erscheinen, weil viele von denen funktionieren natürlich auch nicht, das ist ja immer so beim Investieren. Er investiert auch in einige politische Kandidaten und bei einem, den er schon sehr früh unterstützt, da hat er wieder mal ein herausragendes Investment gemacht, wenn man so will.
Du meinst J.D. Vance, nehme ich an, den aktuellen Vizepräsidenten der USA. Der ist nämlich auch Anhänger Girards, muss man dazu sagen. Ja? Und vielleicht sowas wie die realpolitische Verkörperung von Thiels Ideen.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Die beiden werden von vielen irgendwie so politisch auf Linie gesehen und haben auch eine lange Vergangenheit miteinander. Es war zum Beispiel Thiel, der J.D. Vance ins Silicon Valley gebracht hat. J.D. Vance hat man ja bis vor ein paar Jahren hierzulande maximal als Autor von Hillbilly Elegy gekannt. Von diesem, glaube ich, 2016 geschriebenen Memoir, wo er sein Aufwachsen, sein sehr armes Aufwachsen im ländlichen Amerika beschreibt, Kentucky, glaube ich, war das, in den Appalachen. Und nachdem er damit berühmt geworden war, ist er eigentlich vermehrt in Geschäftskontakt mit Thiel gekommen, der ihn eben zuerst in Silicon Valley geholt hat und dann mit einer wahnsinnig großen Spende von, glaube ich, 15 Millionen US-Dollar geschafft hat, ihn da als Senator aufstellen zu lassen und zu unterstützen für den Bundesstaat Ohio. Und es gibt bis heute als eine der größten Einzelspenden für eine Wahlperiode. Man kann sagen, um es zusammenzufassen, Thiel ist vielleicht sowas wie ein ideologischer Wegbereiter von J.D. Vance. Weg von dem ein bisschen kritischeren, moderateren Republikaner, der noch zu Zeiten von Hillbilly Elegy war, hin eben zu Trumps zweiten Mann und höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich nächsten Präsidenten der USA.
Jetzt steht natürlich hinter Politik immer Ideologie, Weltanschauung, Wertevorstellungen und die sind manchmal eben kontroverser, aber es ist doch in hoffentlich immer noch säkularen Zeiten schon etwas verrückt, mit dem Antichrist jetzt Politik machen zu wollen, oder?
Ja, das stimmt total. Das klingt ein bisschen verrückt, aber es gibt ja Gott sei Dank immer noch auch ein paar Intellektuelle und so, die ihm Paroli bieten. Eben zum Beispiel dem Wolfgang Pallava, der ja eine komplizierte Beziehung zu Thiel hat. Er wurde zwar öfter schon von den Medien irgendwie als Freund von ihm bezeichnet, er selbst weiß das aber ein bisschen von sich. Da hat zum Beispiel bei unserer Schwesternzeitung Der Furche einen großen Aufsatz drüber geschrieben und da geschrieben, dass er keinesfalls als Freund bezeichnet werden will, sondern als im freundschaftlichen Austausch stehend. Und es gibt so mehrere Szenarien, in denen Pallava sich auch Thiel entgegengestellt hat. Zum Beispiel 2023 gab es so eine Girard-Tagung in Paris, wo Thiel einerseits so eine Art Alternativlosigkeit auch im Denken Girards suggeriert hat und wo Pallava ihn dann widersprochen hat und gesagt hat, Girards Rat bei solchen Ratlosigkeiten wäre go to church, geh in die Kirche. Das hat dann Thiel auch bei seinen weiteren Vorträgen aufgenommen, interessanterweise. Und vielleicht noch ein wichtigeres Detail. Thiel hat dort auf dieser Tagung sich auch ausgesprochen für ein konstantinisches Staatschristentum. Und auch da hat Pallava dann gleich mit einem Aufsatz dagegen gehalten, dass er es für wahnsinnig gefährlich hält, über diese Idee, dass es wieder einen christlichen Gottesstaat gibt, überhaupt nachzudenken. Und ich glaube, da gibt es schon noch einige Intellektuelle, die da dagegen halten. Und zumindest macht es auch manchmal den Anschein, als würde Thiel da auch einlenken. Aber im Großen und Ganzen macht er natürlich, was er will.
Du hast ja Pallava auch getroffen und mit ihm über das alles gesprochen. Er gibt da ja relativ transparent Einblick, deutlich transparenter als Thiel selbst das tut. Wie ordnest denn du das ein? Ist das sinnvoll, da im Diskurs zu bleiben, auch wenn der Diskurs vielleicht auch auf Abwege gerät? Oder soll man sich mit Leuten, die schwer nachvollziehbare Ideen haben, vielleicht nicht zwingend auf einen Dialog einlassen?
Das ist eine gute Frage. Und ja, ich habe ja Pallava am 11. September getroffen in Innsbruck und ich habe mir davor auch irgendwie gefragt, was würde ich tun, wenn ich jemand wie der Pallava wäre und da schon ewig mit dem im Kontakt bin und dann plötzlich ist das ganze mediale Licht irgendwie auf mir, dem kleinen Theologen in Innsbruck. Und es war ja so, dass Pallava so einem großen Publikum bekannt wurde durch den Deutschlandfunk-Podcast Die Peter Thiel Story, wo er auch auftritt und seine Beziehung da erklärt. Das ist ein sehr guter Podcast, den kann man nur empfehlen. Und ich finde das eigentlich echt eine interessante Strategie, die Pallava da fährt. Also er gibt echt wahnsinnig viele Interviews und macht diese Beziehung total transparent und spricht drüber und positioniert sich auch klar gegen ihn. Und dann gibt es dann zugleich aber doch auch irgendwie seltsame Vorkommnisse, wo gerade zum Beispiel der Falter berichtet hat, dass es da einen im August Thiel wohl ein paar Mal zu Besuch war in Innsbruck und eben diesem Forschungszentrum, wo auch Pallava gearbeitet hat, seinen Antichrist-Vortrag vorgestellt hat. Aber vielleicht in der Hinsicht, da kann man es vielleicht auch nur falsch machen. Man will ihm nicht den roten Teppich ausrollen, man will aber vielleicht auch seine Gedanken nicht ungeschliffen loslassen. Also an seiner Stelle oder an der Stelle dieser Theologin in Innsbruck wüsste ich auch nicht immer, was das Richtige wäre.
Benjamin, vielen Dank.
Danke.
Und das angesprochene Interview meines Kollegen Benjamin Stolz mit Wolfgang Pallava, das finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.